Es gibt Kennzeichen eines Christen, die sind sehr deutlich, sehr spürbar. Wir haben in der Schriftlesung gehört, Liebe ist solch ein Kennzeichen eines Christen. Und es gibt manche Kennzeichen, die sind erst einmal nicht ganz so sichtbar, nicht ganz so deutlich. Und heute wollen wir uns mit einem Kennzeichen beschäftigen, das heißt Freiheit. Freiheit. Es gehört zu dem Kennzeichen, zu dem Besitz eines Christen, dass er frei sein darf. Tatsächlich, die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass Christus uns frei gemacht hat. Und schon in den frühen Tagen der christlichen Gemeinde, da wurde diese Freiheit immer wieder angefochten und umkämpft. Und vor allem gab es zwei Gefahren, wie so zwei Brüder, dieberische Brüder, die sich jeder auf eigene Weise hermachten und versuchten, die Freiheit der Christen zu rauben oder zu verringern oder zu verkehren. Diese beiden Gefahren, diese beiden Diebe, sie heißen Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Wie gesagt, es sind wie so zwei Brüder, Räuber, Diebe. Und oftmals arbeiten sie ein Stück weit sogar zusammen. Wenn Meister Gesetzlichkeit sofort durch das Alarmsystem an der Fronttür erkannt wird, ertappt wird, gestellt wird, nun ratet mal, wer zur Hintertür heimlich einschleicht. Es ist Meister Gesetzlosigkeit. Und umgekehrt. Und so finden wir das in der Geschichte der Gemeinde, dass diese beiden Kräfte immer wieder darauf drangen, die Freiheit der Christen zu rauben. Nun, ich spreche nicht von den Extremen heute. Es gibt eine Gesetzlichkeit, da geht es darum, ich muss mir mein Heil durch Werke allein verdienen. Das Prinzip im Grunde aller Religionen außer dem Christentum. Und das ist eben gerade nicht ein Christ, der sagt, ich kann mir durch meine eigene Kraft mein Heil verdienen. Jesus ist vielleicht so eine Art gutes Vorbild, aber es kommt auf mich an. Das ist Gesetzlichkeit in seiner totalen Form. Und darum geht es uns heute nicht. Und ich spreche auch nicht von Gesetzlosigkeit in seiner totalen Form. Dass Leute überhaupt keine Erkenntnis haben von Sünde, sich überhaupt nicht scheren, überhaupt keinen Sinn haben, nie erlebt haben, was Buße auch nur irgendwie bedeuten kann und einfach denken, ach, der liebe Gott, der wird schon alles gut machen, er wird schon verstehen, dass ich einfach nur ein schönes Leben haben will. Das ist kein Christ. Uns geht es heute darum, inwiefern diese beiden Kräfte, die in den Extremen nichts mit dem Christentum zu tun haben, aber doch, wie diese beiden Kräfte innerhalb von christlicher Gemeinde dennoch versuchen, dieses Kennzeichen eines Christen zu rauben, die Freiheit. Nun, das Problem ist, diese beiden Räuber, sie rauben nicht nur die Freiheit der Christen, sondern sie rauben auch etwas von der Ehre Christi. Und der Apostel Paulus erkannte diese beiden Räuber nur zu gut. Und zu Paulus Lebzeiten, da hatte er Beziehungen zu unter anderem zwei Gemeinden. Die Gemeinde in Galatien, die Gemeinde in Korinth. Und das Interessante an diesen beiden Gemeinden ist, in der Gemeinde in Galatien, da saß Meister Gesetzlich. Und in der Gemeinde in Korinth, da lebte Meister Gesetzlos. Sie predigten evangelische Lehren von der Gnade Gottes, aber sie forderten gleichzeitig in Galatien ein strenges Einhalten alttestamentlicher, äußerlicher Vorschriften wie der Beschneidung, jüdische Feste, Speisegebote, wie wir es heute Morgen in der Schriftlesung hatten. Welches Tier ist rein und welches Tier ist unrein? Diese Lehrer, sie kamen zu den Galatern und sagten, ja, ihr Heiden, ihr dürft zu Gott gehören, aber ihr müsst euch natürlich trotzdem erstmal an all die jüdischen Vorschriften halten, sonst könnt ihr keine Christen sein. Und dann die Gemeinde in Korinth, sie war enorm beeinflusst von den Lehrern, die betonten, dass in Christus alles Alte abgetan ist und mit Christus wir alles erben dürfen und das, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, wir können einfach unser Leben genießen und wir müssen nicht so spießig daherkommen. Und die, die dann ein schlechtes Gewissen hatten und gedacht haben, ach, das, ich glaube nicht, dass ich das wirklich tun kann, die wurden verlacht in der Gemeinde in Korinth. Ach, die Schwachen, wahrer geistlicher Fortschritt, das heißt doch, über all diesen niedrigen Dingen zu stehen und sich da jetzt nicht so einen Kopf drum zu machen. Also lebten sie, wie sie wollten und fühlten sich höchst frei und geistlich. Und das Faszinierende ist, dass in den Anweisungen von Paulus an diese beiden Gemeinden er den gleichen Rat gibt. Er gibt den gleichen Rat. Und das ist faszinierend, weil die Situation, sie könnte nicht gegensätzlicher sein. In Galatien mit Meister gesetzlich und in Korinth mit Meister gesetzlos. Und man sollte doch meinen, müsste genau entgegengesetzt den Schwerpunkt setzen. Aber nein. Paulus, er weiß, wenn ich hier eine falsche Nuance setze, wenn ich hier in eine falsche Stoßrichtung gebe, dann sitzt innerhalb von ein paar Jahren Meister gesetzlos in Galatien und Meister gesetzlich in Korinth. Was macht er also? Er geht von der gleichen Grundthese aus. Und diese Grundthese, sie ist in beiden Situationen verblüffend ähnlich. Und dafür wollen wir uns einmal zwei Verse anschauen. Ein Vers aus Galater 5 und ein Vers aus 1. Korinther 6. In Galater 5, Vers 13, da lesen wir. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und dann 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. In beiden Situationen und an beiden Stellen ruft Paulus die Christen auf, das Wesen christlicher Freiheit zu verstehen. Und gibt dann Hinweise, wie man lernt, darauf aufbauend angemessen zu handeln. Er zeigt, was ist das Wesen christlicher Freiheit und wie sollen wir mit dieser Freiheit nun umgehen. Er schreibt den Galatern, ihr seid zur Freiheit berufen. Er schreibt den Korinthern, ja, alles ist mir erlaubt. Freiheit in Christus, es bedeutet vor allem, frei von dem verdammenden Zorn Gottes. Der Zorn Gottes, er schwebt nicht mehr wie solch ein Damoklesschwert, wie diese ständige Gefahr, das uns in Furcht und Angst hält. Nein, wer in Christus ist, der ist wirklich frei. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Frei von dem Zorn Gottes. Frei von der Herrschaft der Sünde, frei von der Furcht des Todes, frei von der blendenden Macht des Teufels und frei von den zeitlichen und schattenhaften Bestimmungen der jüdischen Gebote und Regeln. die doch nur auf Christus und auf diese Freiheit hinweisen sollten, der uns befreit von aller Unreinheit, der uns befreit von all der Befleckung der Sünde. Nichts in dieser Welt kann uns aus den Händen Christi reißen, die wir an ihn glauben, und wer befreit ist, der kann frei handeln. Das heißt, ja, ein Christ, er steht auf einem Felsen, er steht auf einer Plattform, wo er frei sein darf. Frei von dieser vergeblichen Not, sich selbst rechtfertigen zu müssen. Wie es ein falsches Verständnis war, zum Beispiel bei den Pharisäern oder in großen Teilen des jüdischen Glaubens. Falsches Verständnis, ich muss mir mein Heil verdienen. Er ist frei von der falschen Vorstellung, er könne sich sein Heil oder die Gunst und die Annahme Gottes durch eigenen Gehorsam, durch die eigenen Werke verdienen. Und er ist auch frei von der sklavischen Herrschaft der Sünde, mit der er nichts anderes tun kann, als dem Willen des Teufels zu folgen und sich selbst einzureden, das ist meine Freiheit. Freiheit ist ein höchst kostbares Gut. Und die Bibel sagt nun, ein Christ, er hat dieses Kennzeichen, dass er frei gemacht wurde. Eine Freiheit besitzt. Eine Freiheit, die von Christus kommt. Und es ist die Freiheit, Gott statt der Sünde zu dienen. Wir haben immer diese Vorstellung, frei sein bedeutet, ich kann tun, was ich will. Das Problem ist, der normale, sündige, natürliche Mensch, er hat eine sündige Natur. Das heißt, er will nur das, was böse ist. Wenn ein natürlicher, ein gottloser Mensch sich Freiheit vorstellt, dann ist es die Freiheit zur Sünde. Aber das ist nicht das, was Gott unter Freiheit definiert. Die Freiheit, die Gott meint, ist die Freiheit zum Guten. Die Fähigkeit, Gutes zu tun, Gott zu dienen und nicht versklavt zu sein von dem Willen des Fleisches und der Herrschaft des Teufels. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, er spricht prophetisch von dieser Erlösung in Christus, die dazu führt, in Lukas 1, Vers 74, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm, Gott, dienen sollen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle unsere Tage. Das ist eine Freiheit. Wir können endlich befreit von dieser falschen Herrschaft und befreit von all unserer Ungerechtigkeit und Sünde Gott ohne Furcht dienen. Und das ist die Freiheit eines Christen. Er darf Gott dienen im Guten. Und dafür müssen wir befreit werden. Befreit von diesen falschen Fesseln und Ketten, die uns binden. Befreit aus der Hand des Teufels. Befreit zu einem heiligen und gerechten Leben im Dienst für Gott. Das ist christliche Freiheit. Wie können wir aber als Befreite in Christus Gott in Heiligkeit und Gerechtigkeit dienen? Wie sieht das praktisch aus? Wie sollen wir als Christen auf Grundlage dieser wunderbaren Freiheit nun leben? Und hier kommen nun diese beiden Räuber und stehlen, was sie nur in die Hand kriegen können. Ein Teil der christlichen Freiheit besteht in der bewussten Freiheit zum Gebrauch oder Verzicht von Dingen, die nicht in sich selbst verboten oder böse sind. Ja, jeder Christ, er weiß, hier gibt es Dinge, die hat Gott ganz klar gesagt, daran habe ich keinen Gefallen. Wer also sich fragt, wie kann ich Gott im Guten dienen, der hat eine ganze Reihe von Dingen. Wir haben heute Morgen die 10 Gebote gelesen, wo man weiß, okay, das ist auf jeden Fall falsch. Wir haben auch einige gewisse Gebote, die wir tun sollen, wo wir wissen, oh, das ist auf jeden Fall etwas, was wir tun sollten. Aber es gibt eine große Menge von Sachen, wo man sagt, hier sagt die Bibel nichts Direktes dazu. Wie gehen wir denn mit oder Diebstahl? Wir haben natürlich Dinge, die sind immer und überall sündig. Aber es gibt Dinge, die, da kommt es auf den Kontext an und auf die Herzenshaltung. Ist ein Kuss sündig? Ist eine Umarmung sündig? Nun, wenn es zum Ehebruch gehört, ja. Wenn es der eigenen Frau gegenüber getan wird, nein. Oder Klavierspielen. Samuel hat heute Morgen hier Klavier gespielt. Ist Klavierspielen immer und überall sündig? Nein. Kann Klavierspielen zur Sünde werden? Schon mal drüber nachgedacht? Oh ja. Ich weiß, viele Eltern würden sich vielleicht freuen, wenn die Kinder mal in die Tasten hauen würden, aber es kann zum Götzen werden. Wenn alles im Leben sich nur noch darum dreht, ein Star zu werden und alles im Leben überdeckt, dann ist es sündig, Klavier zu spielen. Aber die Sünde ist nicht das Klavier, sondern der Götzendienst. Oder wenn ein Kind Klavier spielt, obwohl der Vater gesagt hat, es solle das Zimmer aufräumen. Dann ist nicht das Klavierspielen an sich die Sünde, aber der Ungehorsam, der damit ausgedrückt wird. Und das liegt nicht am Klavier, sondern es liegt am Anlass zur Sünde oder zum Götzendienst oder zum Ungehorsam gegenüber den rechtmäßigen Autoritäten. Die Töne, die ein Klavier hervorbringt, sind nicht sündig. Und die Tasten, die ein Klavier hervorbringt, sind nicht sündig. Noch nicht mal, wenn es aus Elfenbein ist, an und für sich. Es gibt aber sehr viele Sachen in unserem Leben, die sind in sich selbst weder moralisch verboten noch geboten. Sie sind in gewisser Weise moralisch neutral, wenn man so will. Wie gehen wir mit diesen Dingen um, die Gott nicht klar verboten und auch nicht klar geboten hat? Und hier kommt nun, das ist das Feld der christlichen Freiheit. Und hier kommt nun Meister Gesetzlos. Und was sagt Meister Gesetzlos? Alles, was nicht eindeutig verboten ist, das können wir einfach tun. Egal wann, egal wie, egal warum. Nichts kann uns mehr schaden. Christus hat für alles bezahlt, also müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Lebt einfach in diesen Dingen, wie ihr wollt. Haltet euch bloß von den ganz klaren Dingen fern. Und es ist uns alles erlaubt. Nun, das war der Slogan der Korinther. Es ist mir alles erlaubt. Es ist mir alles erlaubt. Wir können alles machen. Spiel Klavier, wann immer du willst. Und Meister Gesetzlich, er gibt ein anderes Konzept vor. Nun, er sagt, Gott gibt nicht nur Gebote, er gibt in seinem Wort natürlich auch Prinzipien. Wir können etwas sehen, wie etwas beschrieben wird. Wir können manche allgemeinen Richtungsweisungen, allgemeine Prinzipien sehen. Und aus diesen Prinzipien können wir nun Regeln schaffen für alle möglichen Umstände. Also ist es unsere Pflicht, das herunterzubrechen auf jede mögliche Situation. Und dann kommen wir zu dem Ergebnis. Also Klavierspielen ist erlaubt von Montag bis Donnerstag, 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr, alles darüber hinaus ist Sünde und gefällt Gott nicht. Ganz einfach. Nun, beide Ansichten sind extrem beliebt. Und wisst ihr warum? Weil beide Ansichten einfach sind. Es ist einfach. Für beide Lösungswege muss man nicht groß nachdenken. Muss man nicht selbst prüfen. Muss man nicht selbst vor Gott hineinkommen und sein Herz prüfen. Die Situation einschätzen, geistig beurteilen. Oh, es ist einfach zu sagen, alles ist erlaubt. Und es ist einfach zu sagen, wo steht die Regel? Doch Paulus weist darauf hin, ihr seid frei. Und dadurch steht ihr in der Verantwortung zu prüfen, jeder von euch selbst. Ihr Christen, ihr seid zur Freiheit berufen. Und nun lasst euch nicht wieder neu unterjochen. Weder von Gesetzlichkeit noch von Gesetzlosigkeit. Es sind beides Räuber. Ihr seid frei, Entscheidungen zu treffen, selbst beurteilen zu wollen, wie ihr Gott dienen könnt, wie ihr mit eurem Leben Gott verherrlichen könnt. Und es ist wahr, Gott hat uns Prinzipien gegeben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen die Schrift kennen, um unsere Freiheit nutzen zu können. Wir müssen die Bibel kennen, um prüfen zu können, was Gott gefällt und was nicht. Wir müssen die Schrift kennen, um unsere Freiheit in rechter Weise ausleben zu können. Doch die Lösung ist nicht, die Prinzipien Gottes in Hundertstel und Tausendstel von Regeln und Gesetzen umzuformulieren, die dann irgendjemand aufschreibt und an alle weitergibt und alle müssen sich daran befolgen, was seine Einschätzung ist, sondern zu verstehen, wozu Gott diese Prinzipien gegeben hat, was damit gemeint ist. Und wenn wir das verstehen, dann geschieht etwas, was sehr wertvoll ist und so wichtig ist für unser Leben. Die Bibel nennt es Sinnesänderung. Schon mal gehört? Sinnesänderung, Erneuerung unseres Sinnes. Darauf zielt die Freiheit ab. Und das wird schändlich umgangen durch Gesetzlosigkeit und durch Gesetzlichkeit. Sinnesänderung. Das kommt daher, dass ich lerne zu prüfen und geistig zu beurteilen. Dass ich lerne, die Freiheit, die Gott gibt, angemessen anzuwenden. Der Christ soll lernen, Situationen in Weisheit und geistlichem Verständnis zu beurteilen. Und Paulus ruft sowohl die Galater als auch die Korinther auf, sich auf das Wesen dieser christlichen Freiheit zu berufen. Zur Freiheit seid ihr berufen, ihr Galater. Ja, es ist uns alles erlaubt, ihr Korinther. Aber dann gibt er jeweils Hilfen, die einzelnen Situationen und Entscheidungen abzuwägen. Er sagt nicht, oh, ihr Korinther, ich gebe euch mal einen Katalog mit, wie ihr in den unterschiedlichen Fällen immer zu handeln habt. Er gibt Ratschläge. Das Korintherbrief ist voll von Ratschlägen, voll auch von deutlichen Ermahnungen, wo hier ganz klar Sünde aufgezeigt wird. Aber das ist die Grundthese. In den Dingen, wo Freiheit ist, lernt abzuwägen. Und hier gelten vor allem zwei Bereiche. In den Fragen, ob ein Christ dies oder jenes machen darf, reicht es nicht zu sagen, die Bibel sagt nichts darüber, also machen wir es. Und es reicht auch nicht zu sagen, Bruder so und so hat gesagt, die Bibel sagt nichts dazu, aber für uns ist es trotzdem verboten, also dürfen wir es nicht tun. Paulus ruft auf zur geistlichen Beurteilung. Und das erste wichtige Feld ist, ist es sündig oder führt es zur Sünde? Frei. Ihr Christen seid frei. Und was sagt er? Nur gebraucht nicht diese Freiheit als Anlass für das Fleisch. Das Fleisch ist das, was in uns aufbegehrt gegen den Geist. Also dieses sündige, gefallene Sinneseinstellung, die wir alle kennen, die uns hinzieht zur Sünde. Und auf diese Ebene gehört auch dieser Hinweis, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Freiheit, sie soll nicht dazu führen, zu sagen, ich mache einfach alles und ist mir egal, was für Konsequenzen damit einhergehen. Bindet diese Handlung, wozu die Bibel nicht klar etwas sagt, bindet mich diese Handlung in irgendeiner Weise wieder an Sünden, von deren Herrschaft ich doch durch Christus befreit wurde. Paulus ruft zur persönlichen Beurteilung auf. Nein, es reicht nicht zu sagen, ist das immer und überall Sünde. Frage dich, ist das in meinem Leben Sünde? Dient das in meinem Leben, in meinem Herzen, in meiner Situation zum Anlass für das Fleisch? Und offensichtlich kann es sein, dass die gleiche Handlung, die gleiche äußerliche Handlung für einen Christen zur Sünde führt und für einen anderen Christen nicht. Dem einen ist Klavierspielen Götzendienst oder stolze Gier nach Ansehen und Ehre vor dem Menschen. Und jedes Mal, wenn er an die Tasten haut, dann denkt er an sich und an seinen Ruhm und an seine Ehre. Und für einen anderen ist es ein demütiger Dienst zur Ehre Gottes, weil er im Glauben der Gemeinde beistehen will, das Lob Gottes zu singen. Nun, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass das, was mir zum Anlass der Sünde werden kann, bei dem Bruder als Sünde zu definieren. Aber es ist wichtig, selbst zu prüfen, wie ist mein Herz? Führt das Essen von bestimmten Speisen zur Völlerei und zur Faulheit? Dann bedeutet es nicht, oh, alle fetten Speisen oder Süßigkeiten sind einfach immer sündig. Weil ich kenne kleinen Fritzchen, der nicht aufhören kann, Schokolade zu essen. Nein, es ist nicht immer sündig. Aber wenn sie zum Anlass zur Sünde wird, wenn das Essen dich beherrscht, deine Gedanken und deinen Leib, dann gilt dieses Wort: Lass dich nicht beherrschen. Lass es nicht dienen zum Anlass für das Fleisch, ohne dabei jeden anderen zu richten, der damit vielleicht mit einer ganz anderen Herzenseinstellung das genießen kann. Paulus schreibt an Timotheus, dass Gott uns Speise gegeben hat zum Genuss. Und wir sollen es mit Dankbarkeit annehmen. Und da, wo man einfach alle Speisen verbietet, wie so manche Ehelehrer, da wird Gott entehrt. Da wird Gott entehrt, der doch die Speisen gegeben hat zur Annahme in Dankbarkeit. War es für Esau Sünde, die Linsensuppe zu essen, die Jakob bereitet hat? Ja, es wurde ihm zum Anlass zur Sünde, sein Erstgeburtsrecht und den Segen, der damit verbunden war, zu verachten. Er konnte an nichts anderes denken als: das Rote da, gib es mir, dass ich es verschlinge. Dominik hat vor ein paar Tagen Linsensuppe gemacht und ich konnte sie genießen. Es ist nicht immer Sünde, Linsensuppe zu essen, weil die Bibel uns in der Geschichte so ein schlechtes Beispiel zeigt. Und wir haben heute Morgen gehört, es ist sündig, im Handel zu arbeiten oder Berufsmusiker zu sein oder Metallarbeiter, CNC-Fräser. Oder irgendwie ein Handwerk mit Metall, weil wir gehört haben, dass Tubal Cain der Erfinder und Vater dieser Branche ist. Oh nein. Die christliche Freiheit, sie fordert uns auf, Sünde ernst zu nehmen und uns selbst und unser Herz zu prüfen. Das ist die Verantwortung christlicher Freiheit. Sie fordert uns auf, Sünde da zu suchen, wo die Schrift sie verortet. Wo die Bibel sagt, wo die Sünde zu finden ist. Und zwar nicht in den Gegenständen, sondern in unserem eigenen Herzen. Gesetzlosigkeit führt dazu, Sünde überhaupt nicht mehr zu beachten. Sünde überhaupt nicht mehr zu suchen. Gesetzlichkeit führt dazu, Sünde an den äußeren Dingen festzumachen. Anstatt im Herzen. Ah, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich fluche nicht, ich tanze nicht, ich gehe nicht ins Theater, ich trage keine bestimmte Kleidung. Also, ich habe all diese Kennzeichen der Weltlichkeit nicht bei mir. Ich muss ein guter Mensch sein. Ich bin fromm und von Gott angesehen. Die Gefahr dabei ist, das sind alles diese äußeren Dinge. Und es kann ein Hinweis sein darauf, wie unser Herz ist, aber es muss es nicht. Das ist nicht das Kriterium, das uns die Bibel nennt, wie wir wahren Glauben und wahre Heiligung erkennen. Denn wir müssen lernen, unser Herz zu prüfen, trotz der äußeren Konformität, trotz vielleicht einem äußeren guten Lebenswandel. Ist da Neid und ist da Hass, ist da Habsucht und Götzendienst, ist da Selbstliebe und Stolz, ist da Geiz in unserem Herzen, der uns bestimmt und beherrscht? Da kann ich noch so ein gutes äußerliches Leben führen. Wie könnte das Gott gefallen? Es ist eine große Not, wenn wir die Sünde einfach nur an äußeren Dingen festmachen und sagen, oh, solange ich mein Haar nicht so lang trage oder so kurz trage, solange ich nicht die Kleidung so oder so habe, all das wird einfach zum Maßstab für Sünde. Und die Bibel fordert uns auf, in den Dingen, die nicht klar beschrieben sind, lerne geistlich zu urteilen. Lerne durch eine Gesinnungsänderung, was Gott gefällt und was nicht. Wer sich einfach an äußere Regeln halten muss, der muss sich nicht fragen, was für Motive habe ich eigentlich in meinem Herzen? Aus welchem Grund tue ich dies und wozu? Christliche Freiheit ist aber der Aufruf, Sünde ernst zu nehmen. Und es ist so interessant. Weder Gesetzlosigkeit noch Gesetzlichkeit nimmt Sünde ernst, so ernst, wie wir sie nehmen sollten. Und das wirkt so paradox, aber da sind die beiden so ähnlich. Wir müssen die Sünde ernst nehmen als etwas, was in unserem Herzen ist. Was uns nicht nur äußerlich betrifft. Und dann lernen, in den unterschiedlichen Situationen zu prüfen. Gottes Prinzipien bleiben bestehen, aber die Situation unseres Lebens und die Einstellung unseres Herzens, die ändert sich ständig. Und darum ist es gut und sehr nützlich, dass die Bibel nicht solch ein Kodex ist mit allen möglichen Situationen, die nur vorkommen können und dann eine Regel, wie alles zu tun ist. Nein, es geht um mehr als um äußere Konformität. Es geht darum, um eine Wiedergeburt und eine neue Gesinnung des Herzens. Es geht um wahren Glauben. Es geht um das wahre Bestreben, Gott zu ehren und nicht den Menschen. Christliche Freiheit bedeutet die Freiheit, in den nicht eindeutigen Fragen das Gute zu suchen und zu tun, aus den richtigen Motiven, ohne ein System von Regeln oder einer menschlichen Autorität, die dir sagt, was du tun musst. Und wo es reicht, wenn du einfach den Haken hintersetzen kannst und sagen kannst, check, habe ich getan, alle haben es gesehen. Nun, das zweite wichtige Feld ist, dient es dem Guten und der Liebe. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Dient einander durch die Liebe. Wozu nützt es? Dient es dem Bruder oder der Schwester? Oder führt es den Bruder zur Sünde und in den Zweifel? Die Freiheit eines Christen soll nicht dazu dienen, sich gegenseitig zu beweisen, wer sich mehr traut, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Wer hat ein abgestumpfteres Gewissen? Nein, christliche Freiheit ist in der Praxis vor allem die Fähigkeit, freiwillig auf Freiheiten verzichten zu können, wenn es dem anderen hilft. Wenn es der Liebe beiträgt, wenn es Gott ehrt. Habt ihr die Freiheit schon mal in dieser Weise betrachtet? Ich bin frei, es zu tun, aber vor allem, ich bin frei, es zu lassen aus Liebe. Ein Christ hat nicht das Recht, einen anderen zu gebieten oder verbieten, was in der Schrift nicht klar enthalten ist. Und wir sehen solche Tendenzen in unterschiedlicher Gestalt in jeder Generation. Niemand darf so unser Gewissen binden. Christus allein ist der Herr des Gewissens. Doch wenn du merkst, deine Freiheit führt einen anderen dazu, dass er oder ein anderer zur Sünde verführt wird, dann sollte dies unsere Beurteilung prägen und sagen, okay, ich weiß, ich kann das tun, da ist keine Sünde in sich selbst, aber ich will meinem Bruder dienen. Wenn Paulus schreibt, dient einander in Liebe, dann gebraucht er sogar das Wort für einen sklavischen Dienst. Ja, macht euch selbst zu Knechten für den anderen, wenn es der Liebe dient, aber freiwillig. So wie Christus, der sich selbst zum Knecht machte, für uns, um uns zu befreien. Paradebeispiel, Alkohol. Die Bibel sagt deutlich, dass wir uns nicht berauschen sollen. Es geht um Selbstkontrolle, es geht um Selbstbeherrschung. Meister gesetzlich sagt, Alkohol trinken ist immer und überall Sünde. Es ist verboten. Wer Alkohol trinkt, ist ungehorsam und gefällt Gott nicht. Meister gesetzlos sagt, Quatsch, Alkohol trinken ist immer in Ordnung, solange es nicht zum völligen Kater führt. Was soll's? Was sagt Paulus? Ist es nützlich? Dient es der Liebe? In der Bibel ist Wein zum Beispiel ein Zeichen für Freude. Beim Abendmahl ist Wein nützlich zur Erinnerung. Oh, es ist eine Vorfreude auf das kommende Reich Gottes. Es soll uns einen Vorgeschmack geben von der Freude, die wir erfahren dürfen in der Gegenwart Gottes. Ich bin überzeugt, dass es einen Nutzen gibt, allein von diesem Element. Kann ich es in Dankbarkeit vor Gott und aus reinen Motiven in Maßen genießen? Ja, ein Glas Wein kann dazu nützlich sein. Doch nun ist ein Bruder neben dir, der ist ein trockener Alkoholiker. Er hat Jahre gekämpft mit der Sklaverei von Alkohol. Seine Ehe ist kaputt gegangen, er hat sein Leben ruiniert, er hat seinen Job verloren und er merkt trotzdem noch, wie Alkohol eine Versuchung ist. Dienst du ihm in Liebe, wenn du vor seinen Augen Wein trinkst? Oh nein. Es könnte ihn dazu führen, dass er sich wieder fangen lässt und von der Sünde der Trunkenheit beherrscht wird. Paulus ergibt Kriterien, die nicht einfach eine 1000 Regeln sind für alle möglichen Situationen. Er gibt Kriterien. Aber er warnt vor Gesetzlichkeit. Und das ist interessant. Er führt die Korinther nicht zur Gesetzlichkeit. Das wäre unser erster Ansatz. Okay, ja, hier müssen wir mal so ein bisschen mehr auf diese Seite betonen. Nein, er weiß genau, wie gefährlich das sein kann. In Kolosser 2 spricht er davon, dass der Verzicht von allen möglichen Dingen, allen möglichen Sachen, wo man den eigenen Leib so asketisch behandelt, man gönnt sich keinen Genuss. Und er sagt, das ist ein eigenwilliger, ein selbst ausgedachter Gottesdienst. Und eigentlich fördert es auch nur das Fleisch und den Stolz. Wo alle Leute gucken, wow, guck mal, worauf die alles verzichten. Die haben ja gar keine Freiheit mehr. Sie verbieten sich alles. Das müssen fromme Leute sein. Und Paulus sagt, oh, eigenwilliger Gottesdienst. Denn sie verzichten auf alles und nähren doch ihren Stolz. Sie sind stolz auf ihre Demut, sind stolz auf ihren Verzicht. Und so nähren sie die Sünde, die eben gerade nicht im Essen besteht, sondern in ihrem Herzen. Das gefällt Gott nicht. Nun frei in Ausschweifungen und Lüsten zu leben, ebenso wenig. Einfach zu sagen, oh, Jesus ist für mich gestorben, ich mache, was ich will. Christliche Freiheit bedeutet, zu erkennen, wir haben eine neue Natur. Und Christus hat uns die Freiheit gegeben, entsprechend dieser neuen Natur zu leben. Und zwar mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Willen, mit einer Überzeugung, mit einer neuen Gesinnung. Und nun ist der Weg der christlichen Freiheit der Weg persönlicher geistlicher Beurteilung. Kann es mir zum Anlass zur Sünde werden? Kann es einem anderen zum Anlass zur Sünde werden? Ist es nützlich? Ehrt es Gott? Kann ich damit zum Guten dienen? Das sind die Fragen, zu denen uns die Bibel auffordert. Christliche Freiheit bedeutet, du darfst dich diesen Fragen stellen. Du darfst Entscheidungen treffen und beurteilen und musst dich nicht fürchten. Und wenn du ernsthaft und aufrichtig vor Gott erwägst, dann darfst du wissen, das ist die Art und Weise, wie Gott uns erziehen will zu einer neuen Gesinnung. Möge der Herr uns unseren Sinn durch sein Wort immer mehr dahin verändern und uns Weisheit geben, diese hohe Aufgabe zur Ehre Gottes anzugehen und die Freiheit, die Christus uns gegeben hat, nicht billig zu verscherbeln, weder an die Gesetzlosigkeit noch an die Gesetzlichkeit. Denn zur Freiheit sind wir berufen. Doch wir wollen es nicht nehmen und ausnutzen zum Anlass für das Fleisch.